Ich weiß nicht, welche Antwort ihr geben würdet, wenn ihr gefragt werdet, warum braucht es Passion? Warum braucht es, dass das Gottessohn, dass Jesus in die Welt kommt, Mensch wird, dass er leidet, elendiglich am Kreuz zugrunde geht und am Ostermorgen aufersteht? Warum? Wozu? Und ich habe mich gefreut, dass wir in einer neuen Predigtordnung das dritte Kapitel in unserer Bibel, also ganz, ganz vorne, neu in die Predigtreihe aufgenommen ist. Und das ist zu viel, das heute alles detailliert, da würde sich eine Bibelwoche lohnen und auch nicht reichen. Ich möchte euch jetzt dieses dritte Kapitel vorlesen. Und zwar, weil ich euch gern Lust machen möchte, dieses Kapitel nicht nur in der Erinnerung an den Religionsunterricht früher in der Schule zu hören, weiß man, was da passiert ist, weiß, wie das gelaufen ist, sondern diesen Text wieder sich damit abzumühen, zu versuchen, das ein bisschen mehr, ein bisschen besser zu verstehen. Ich lese ihn euch jetzt vor und dann versuchen wir so ein paar Linien durch diesen Text anzudeuten. 1. Mose 3. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt ihn nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du getan? Und die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zur Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flammen des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens bewachen.
Ein Text, ich gehe davon aus, allen bekannt. Und wir alle wissen, was drinsteht und wir alle wissen, was er bedeutet. Und ich möchte euch trotzdem einladen, einfach so ein paar Linien vielleicht neu zu entdecken und uns Mut machen zu lassen. Vielleicht diese Passionszeit zu nutzen, das einen Schritt mehr zu verstehen, was hier läuft. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet so schnell nicht ans Ende kommen im Verständnis dieses Textes. Ich sage das nicht als einer, der es verstanden hat. Ich sage das als einer, der sich jetzt eine Woche darum bemüht hat und der sich schon lange mit diesem Text auseinandersetzt und gemerkt hat, wie viel da noch unentdeckt liegt. Zunächst, ich habe das überschrieben, Gespräche, eine Tat, weitreichende Folgen. Der Text beginnt mit einem Dialog. Der Text sagt uns, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Ein Dialog zwischen Schlange und Frau. Hier schon eine erste Bemerkung. Wir haben mit unserem klugen Kopf, mit unserem Verstand schon aus dieser Formulierung ein großes Problem gemacht. Woher kommt das Böse? Wie passt das mit Gott zusammen? Ich möchte euch einfach darauf aufmerksam machen, das kommt in diesem Text gar nicht vor. Die Schlange wird uns vorgestellt als Tier, als Geschöpf, das Gott gemacht hat. Das in dem Sinne einzigartig, besonders über alle Geschöpfe hinweg gemacht worden ist, in dem Sinne, dass es listiger war wie alle anderen. Und das genau in dieser Doppelbedeutung von listig. Klug, klüger als andere. Aber auch dieser Aspekt hinterlistig steckt in diesem Wort, das hier im Text steht. Dass hier mit dieser Schlange auch der Satan verknüpft ist, das wird uns erst vom Neuen Testament her beleuchtet. Die Geschichte, der Text, der uns hier überliefert ist, sagt uns überhaupt nichts über das Böse. Das nimmt uns nämlich taktisch schon die Bürde, die auf dem Menschen liegt in dieser Geschichte. Dass wir uns trefflich Diskussionen erlauben können über das Problem des Bösen, ist gar nicht das Thema hier. Ein Geschöpf, ein besonderes, ein ausgezeichnetes Geschöpf unter den Geschöpfen Gottes, redet mit Eva. Vielleicht war das damals schon so bei den beiden, dass man mit der Frau eher reden konnte. Die Schlange weiß das offensichtlich. Und sie stellt eine Frage. Und der Text zeigt uns, das ist im Grunde genommen eine vergiftete Frage. Und vielleicht ist das der Grund, warum manche Männer wenig reden. Wenn man über das, was man sagt, anfängt nachzudenken, dann kriegt man den Mund nicht mehr auf. Aus welchem Grund stelle ich Fragen? Inwiefern manipuliere ich mein Gegenüber mit dem, was ich sage? Und wenn es eine Frage ist, inwieweit manipuliere ich ihn damit? Das passiert hier. Übrigens auch nachher, wenn Gott fragt. Die Schlange stellt Eva eine Frage, eine vergiftete Frage. Das ist Interpretation, wenn ich sage vergiftete Frage. Sie stellt die Frage, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Vergiftet ist diese Frage deshalb, weil die Schlange wissentlich die Aussage und Anweisung Gottes auf den Kopf stellt. Und sie manipuliert Eva insofern, als sie unmittelbar mit dieser Frage in die Verteidigerrolle Gottes gestellt ist. Versteht ihr, wie aufmerksam wir sein müssen in unseren Gesprächen? Sensibel werden müssen, was läuft da alles noch? Darf ich es mal einfach ganz konkret sagen, worüber reden wir miteinander? Hier findet die erste theologische Diskussion statt. Und es wäre viel klüger, Eva hätte mit Gott geredet. Die Antwort Evas zeigt, obwohl Eva nach den Berichten der Schrift nicht zugegen war, als Gott Adam gesagt hat, wie das zu laufen hat. Von dem Baum da in der Mitte, Finger weg. Eva war nach den Aussagen der Bibel noch nicht da. Aber die Antwort Evas zeigt uns, sie hat verstanden, was Gott gesagt hat. Erstens, da sagt sie, von den Bäumen des Gartens essen wir. Das ist das Erste, was Gott Adam gesagt hat. Alles, alles für euch. Das heißt, unsere Perspektive, da hat Gott so einen Haken in der ganzen Sache gelassen, diesen Baum da. Das ist eine Verkehrung der Randbedingungen. Das, was Gott sagt, ist alles für euch. Bedient euch, bitte. Aber sie hat auch das andere irgendwie mitbekommen. Ich vermute mal, ich spekuliere mal, Adam hat es ihr vielleicht mal erzählt. Vielleicht hat er ja doch mal geredet. Er hat ihr auch gesagt, dass Gott gesagt hat, von diesem Baum, Finger weg. Denn wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Das kann sie, das weiß sie alles und das gibt sie zur Antwort. Sie sagt noch ein bisschen mehr. Und manche Theologen machen da große Dinge draus, dass sie auch noch sagt, wir sollen diesen Baum nicht berühren. Fakt ist, egal ob das jetzt beim Schüler so einen Punktabzug geben würde, wenn er das auch noch hinzufügt, die Bibel thematisiert das nicht. Mit dem Sündenfall hat dieser Aspekt, dass Eva mehr sagt, als Gott gesagt hat, nichts zu tun. Wir sollten das jetzt nicht da eine Theologie draus machen und das übermäßig bewerten. Und jetzt kommt die Schlange daher und jetzt wird in dem, was sie sagt, Gott in den Augen Evas diskreditiert. Gott wird missgünstig dargestellt. Gott wird verdächtigt. Keineswegs werdet ihr sterben. Quatsch. Hat er gar nicht so gemeint. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Das ist so ein kleiner Punkt, wo wir als Bibelleser wissen können, ahnen können, dass der Satan mit im Spiel ist. Genau das ist der Gedanke, wenn wir diese Verse in Jesaja 14 lesen, wo wir so einen etwas verschleierten Blick in den Himmel tun, wo Satan als einer der obersten Engel Gottes sein will wie Gott. Und dann stürzt. Ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und wir tun gut daran, in diesem Text die Menschen und ihre Handeln, ihre Wahrnehmungen, ihr Verhalten im Blick zu behalten. Dieses Reden der Schlange, und ich will das noch einmal einfach sagen, diese Schlange ist in diesem Text einfach Schlange. Aber sie löst bei Eva etwas aus. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Das war so ein Trigger, das war so ein Impuls, was die Schlange gegeben hat. Und jetzt läuft's in den Vorstellungen von Eva ab. Bah, habe ich noch gar nicht so gesehen, das sieht wirklich gut aus. Und so schlecht wäre es gar nicht, ein bisschen mehr zu wissen. Und sie nahm von der Frucht und aß. Erster Dialog und die Folgen. Und das Eigentliche, das Zentrum, der Schwerpunkt in diesem Text wird in ganz wenigen Worten erzählt. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Das ist die Tat. Kurz und schmerzlos. Und folgenreich. Handeln, tun wissend, dass es gegen Gottes Anweisung ist. Und daraus ergeben sich unmittelbare Konsequenzen, unmittelbare Folgen. Wir lesen, unmittelbar Adam aß und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Das Erste, was passiert, ist nicht, dass sich die Wirklichkeit verändert, denn wir lesen schon am Schluss von Kapitel 2, Vers 25, und sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Was sich verändert durch diese Tat, durch diese Handlung Adams, ist die Selbstwahrnehmung. Nackt war er schon die ganze Zeit. Aber wie wenn es ein Filter weggenommen wäre, er sieht dieselbe Wirklichkeit anders. Und ihre Beziehung zueinander ist gestört, ist Scham bewährt. Sie können dem anderen nicht mehr, so wie sie bisher waren, vor die Augen treten. Ihr Miteinander ist gestört. Versteht ihr, deshalb glaube ich, dass das ein Irrtum ist. Wenn kluge Menschen in den 1960er Jahren geglaubt haben, wir Deutschen sind einfach verklemmt. Wir sind ein bisschen schräg sozialisiert. Und wenn wir unseren Kindern und uns selber ein bisschen bemühen, FKK einführen und so, dann kriegen wir das wieder hin. Das ist ein Irrtum. Das ist zu flach gedacht. Die Ursache geht tiefer. Und wenn wir heute in unseren Medien versuchen, Nacktheit zum Alltäglichen zu machen, dann ist das genau derselbe Irrtum. Weil er diese Scham, die hier ausgelöst ist, die ist nicht schöpfungsgemäß, aber die hier ausgelöst ist, ignoriert, missachtet. Und vielleicht in guter Absicht paradiesische Zustände herstellen will, ohne zu erkennen, Irrtum, Irrtum, geht nicht. Und ihre Beziehung zu Gott ist gestört, das merken wir gleich, als sie Gott hören, fürchten sie sich. Plötzlich ist Furcht da, Furcht vor Gott, Furcht vor dem Schöpfer. Diese Tat, diese unscheinbare Tat, die mit diesen wenigen Worten "und er aß" beschrieben wird, hat unabsehbar weitreichende Folgen. Und wenn wir das nicht aushalten, wenn wir das nicht verstehen, dann kann Karfreitag, dann kann Ostern, dann kann Passion bestenfalls irgendeine fromme Tradition werden. Da liegt der Hase begraben. Und jetzt tritt Gott auf. Kommt. Wie jeden Abend, als es gemütlich wird, zum Spaziergang. Aber Adam und Eva sind nicht mehr die Alten. Der Klang, das Wahrnehmen, Gott kommt, löst Angst aus. Und sie verstecken sich. Sie verbergen sich nicht nur voreinander, sie verbergen sich vor Gott. Und interessant, ich will das gar nicht bewerten und jetzt großartig auslegen. Ich will euch einfach nur einen Text das zeigen. Jetzt redet Gott mit Adam und es ist völlig klar, dass Eva die Erste war. Und das ist ja bis heute oft so, dass Frauen manchmal, ich will das nicht generalisieren, aber manchmal fast typischerweise schneller sind, Entscheidungen zu treffen, etwas voranzubringen. Initiativ sind. Aber Gott beredet dieses Thema, sein Ansprechpartner ist Adam. Und er stellt Adam die Frage, und das ist auch bis in die Sprache hinein, Singular. Adam steht nicht für dieses Menschenpaar, steht nicht für die Menschheit, sondern Adam steht als das Geschöpf, der Mensch, den Gott gemacht hat und der hier eine Entscheidung getroffen hat, eine Tat vollzogen hat, die eine Reichweite hat, die in diesem Zeitpunkt noch niemand absehen kann. Er fragt Adam, Adam, wo bist du? Und das ist wieder eine Frage mit Hintergedanken. Gott braucht keine Information. Er muss nicht sagen, ich muss mal kurz mein GPS-Gerät holen, um den Adam zu lokalisieren. Nein. Adam, wo bist du, ist die Einladung, Adam, rede. Adam, bekenne. Adam, nimm mich als deinen Schöpfer ernst. Und Adam weiß das. Im Grunde genommen weiß er das. Verstecken hilft nicht. Bei Gott hilft nicht. Und deshalb antwortet er auf die Frage Gottes, Adam, wo bist du? Sagt Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Merkt ihr, das ist nicht falsch, was Adam macht. Aber das ist wie die Katze, die um den heißen Brei schleicht. Den Knackpunkt, um den es geht, den kreist er ganz weitläufig mit großem Radius ein. Und Gott lässt nicht los. Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Vielleicht ist das eine Frage, die Gott zunächst einfach mal stehen lässt. Aber wir hören keine Antwort von Adam. Gott fragt weiter, hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? So wie ein Staatsanwalt. Der Punkt, wir müssen auf den Punkt kommen. Und dann sagt Adam, interessant, dann sagt Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, also Gott, sorry, aber eigentlich bist du selber schuld, war dein Fehler. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Also, sorry, ich bin Opfer. Gott lässt es stehen und fragt Eva, was hast du da getan? Und Eva sagt, die Schlange hat mich getäuscht. Ich halte das für sehr interessant. Sie sagt dann auch, die Schlange hat mich getäuscht und ich aß. Wenn in der Bibel, auch im Neuen Testament, auch bei Paulus, nach dem Verantwortlichen gesucht wird für den Sündenfall, ist nicht die zeitliche Reihenfolge relevant. Eva war zuerst. Durch die ganze Bibel hindurch ist Adam der Verantwortliche dafür. Und von Eva sagt auch Paulus im Neuen Testament, sie ist diejenige, die getäuscht worden ist. Einfach mal festhalten, wahrnehmen, lesen. Die Schlange hat mich getäuscht. Und mit der Schlange, obwohl sie redefähig ist, den Dialog mit Eva geführt hat, Gott fragt sie nicht. Gott sagt zur Schlange, weil du das getan hast. Und jetzt taucht zum ersten Mal ein Begriff in der Bibel auf. Bisher hat Gott seine Geschöpfe gesegnet. Und hier taucht zum ersten Mal auf, seist du verflucht. Unter allen Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Habt ihr es noch im Ohr? Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, über allem. Und sie wird verflucht unter alle. Auf deinem Bauch sollst du kriechen. Viele, auch manche meiner Freunde, haben daraus abgeleitet, die Schlange muss mal auf Beinen gelaufen sein. Ich muss dir einfach sagen, steht nicht da. Sie hat sich vorher anders bewegt. Ob sie aufrecht war, auf dem Schwanz gehen, wir wissen es nicht. Wir haben auch in der Kunstgeschichte ganz unterschiedliche Darstellungen der Schlange. Und wir kennen heute fossile Schlangen, die Beine haben, die fossil überliefert sind. Aber das ist kein Beweis dafür, dass die Schlange hier, auch wenn die Rabbiner hier tolle Stories darum gebastelt haben, wir wissen nur, dass sie als Verfluchung auf dem Bauche kriechen soll und Staub fressen. Übrigens, das wissen nicht nur wir heute, dass Schlangen keinen Staub fressen. Das wussten die Leute damals auch. Und das heißt nicht, dass sie ihre Nahrung mit dem Dreck aufgenommen hat. Sondern es könnte sein, dass das vor allem ein Bildwort ist. Die Feinde, die man besiegt hat, die sitzen im Staub und die müssen Staub lecken, wenn sie sich zu Boden beugen, wenn sie dem siegreichen Herrscher vorgeführt werden. Vielleicht ist das in diesem Sinne gemeint, aber es geht noch weiter. Gott sagt der Schlange auch, es wird Krieg geben zwischen deinen Nachkommen und den Nachkommen der Frau. Du hast sie über den Tisch gezogen, du hast sie ausgetrickst und es wird Krieg geben zwischen den Nachkommen der Frau und deinen Nachkommen. Und der Nachkomme, und da ist so ein Lichtstrahl ins Neue Testament gerichtet, der Menschensohn, der kommt und der alten Schlange den Kopf zertritt. Der ihr Nachkomme wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Luther hat übersetzt in die Ferse stecken, da steht beides Mal dasselbe Wort. Ich wollte einige Striche durch den Text machen, ich mache sie dünner, damit wir schnell das Ende kriegen. Aber ihr merkt, es könnte sich lohnen, nochmal vorbeizuschauen an diesem Text. Gott sagt der Eva, Eva, das, wofür ich euch gesegnet habe, dass du die bist, durch die die Menschheit wächst. Dieser Kernpunkt des Segens wird für dich schmerzhaft und mühsam werden. Die Beziehung zu deinem Mann wird gestört sein. Du wirst dich nach ihm sehnen. Dein Verlangen wird nach ihm sein, er aber wird dein Herr sein. Täuschen wir uns nicht. Wir können uns von manchen Pädagogen, von manchen Eheberatern hilfreiche Tipps holen. Aber zu meinen, wenn wir die alle befolgen, dann funktionieren unsere Beziehungen, ist ein Irrtum. Die Ursache für unsere Begrenztheit miteinander bei besten Absichten, dass wir nicht miteinander können, dass wir aneinander vorbeireden, aneinander vorbeihandeln, einander wehtun, liegt hier. Das ist nicht reparabel, nicht methodisch machbar. Wenn Beziehungen gelingen, zwischenmenschliche Beziehungen gelingen, ich erzähle schon wieder, das ist Gnade, biblisch gesehen, das ist Gnade. Das ist etwas, wofür ich Danke sagen muss, weil ich weiß, das Normale ist nicht. Und auch zu Adam sagt Gott, Adam, deinetwegen, jetzt wird es richtig hart, deinetwegen ist der Boden, von dem du genommen bist und aus dem du gemacht ist, um deinetwillen, ist er verflucht. Nicht, weil die Biochemie nicht stimmt, nicht, weil der richtige Dünger nicht drauf ist. Deinetwegen ist der Boden verflucht. Nicht, weil so viel Ungeziefer da ist gerade. Deinetwegen. Auch diese Beziehung kaputt. Und dann eröffnet Gott dem Adam seine Endlichkeit. Macht sie ihm deutlich am Staub, am Ackerboden, der ihm durch Disteln und Dornen bringen wird. Bis du dahin zurückkehrst, wovon du genommen bist. Adam, du bist endlich, deine Zeit, deine Uhr tickt, sie läuft ab. Kennt ihr das? Dass einen das plötzlich packt? Ich bin letztes Jahr 60 geworden. Und da sind mir Gedanken in den Kopf gekommen, die habe ich mir nie vorgestellt. Ich mache immer noch so viel es geht Sport und bemühe mich, ein bisschen fit zu halten. Aber es ist nicht einfach ein normaler biologischer Prozess, dass wir uns daran aufhängen, dass uns das Älterwerden auch Mühe macht. Hier liegt der Haken, da ist er. Der Mensch Adam nimmt seinen Herrschaftszuspruch gleich ernst. Er gibt seiner Frau den Namen, vielleicht etwas abmildernd ist das noch, das ist ein ganz klares Zeichen der Herrschaftsausübung. Daniel hat einen neuen Namen bekommen in Babel. Aber dann vielleicht einfach zum Schluss, Gott handelt noch einmal. Das sind nicht die letzten Worte, wenn er der Schlange sagt, wie es aussieht, Eva sagt, wie es aussieht und Adam sagt, wie es aussieht. Der Schluss von Kapitel 2 ist, Gott handelt. Das Erste, was wir erfahren, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Wir haben gelesen, die beiden haben sich geschämt, haben sich Schürze gemacht, um ihre Scham zu bedecken. Und Gott sagt, das Provisorium taugt nichts. Und Gott ist der erste Metzger. Gott ist der erste Priester, der schlachtet. Und hier sehen wir schon eine ganz große Linie, die gar nicht ausgeführt wird in unserem Text. Gott ist barmherzig und gnädig und lenkt den vorhergesagten Tod um auf ein Tier, das er schlachtet und dem er das Fell abzieht und daraus Kleidung macht für Adam und Eva. Gott handelt. Gott ist barmherzig und gnädig. Gott verwehrt ihnen den Zugang zum Baum des Lebens. Und das mag etwas tragisch klingen, aber Gott erklärt das hier in diesem Text. Damit sie nicht in diesem Zustand vom Baum des Lebens nehmen, essen und ewig leben. Das wäre die wirkliche Tragik. Im Zustand der Sünde, im Zustand des Widerstands gegen den Schöpfer ewig leben zu müssen. Und deshalb macht Gott die Tür zu. Wenn man zwei Runden darüber nachdenkt, könnte man vielleicht zu der Einsicht, dass man auch sagen kann, auch das ist vielleicht Gnade. Wenn ich euch Mut gemacht habe, einfach diesen Text mal wieder durchzulesen, zu versuchen, ein klein wenig besser zu verstehen, wenn euch die paar dünnen Linien, die ich jetzt versucht habe aufzureißen, dazu ermutigen, dann bin ich sehr dankbar und bitte Gott, dass er uns Gnade schenkt, dass wir aus seinem Wort lernen. Ich möchte beten. Danke, lieber Herr, dass du uns diesen Text, den wir oft so stiefmütterlich behandeln, gleich am Anfang, gleich zu Beginn deines Wortes vorlegst und uns damit ganz Grundlegendes, ganz Elementares über uns Menschen sagst, aus deiner Sicht, wie du uns siehst, wie du die Dinge wahrgenommen hast und wahrnimmst und wie du trotz allem nicht aufhörst, gnädig und barmherzig zu sein. Und dass du, als die Zeit reif war, deinen Sohn hast Mensch werden lassen, dass du zu uns gekommen bist, zu uns Menschen, die die Autonomie von dir gewählt haben. Und dass du nicht nur stellvertretend ein Schaf, ein Böckchen geschlachtet hast, sondern dass du selber diesen Tod auf dich nimmst, damit du der Gerechte bist, damit dein Wort wahr bleibt und damit wir nicht ewig verderben, sondern gerettet werden. Danke. Danke, dass du so ein Gott bist. Und öffne uns die Augen dafür, dass wir das immer mehr erkennen, wer wir sind und wer du bist. Segne uns in dem Versuch, das immer besser zu hören und zu verstehen. Amen.